Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt Frank-Ulrich Montgomery, der langjährige Präsident der Bundesärztekammer. Schönen guten Tag, Herr Montgomery.
Guten Tag, Herr May.
Nehmen wir die Kritik von Michael Theurer von der FDP direkt auf. Hat die Bundesregierung das Virus und die Gefahr unterschätzt?
Also nehmen wir erstmal den Herrn Theurer auf. Das ist absoluter Unsinn, was dort erzählt wird. Die Bundesregierung hat zu allen Zeitpunkten eigentlich das Risiko des Virus richtig eingeschätzt. Es ist natürlich sehr leicht hinterher, wenn sich die natürliche Entwicklung einer solchen Epidemie oder Pandemie darstellt, dann mit dem politischen Finger auf den Minister zu zeigen. Es wäre hilfreicher gewesen, wenn Herr Theurer sagen würde, wie er auch aus der Oppositionsrolle heraus uns helfen kann, die Situation zu bewältigen.
Okay, jetzt haben wir aber eine Situation, wo die Bundesregierung, wo der Bundesgesundheitsminister gestern in den Tagesthemen klar gesagt hat, also wahrscheinlich wird diese Epidemie auch in Deutschland nicht aufzuhalten zu sein. Auch das ist ein Befund, den Sie dann teilen würden.
Jens Spahn hat völlig recht. Wir werden diese Pandemie überhaupt nicht aufhalten können. Sie wird sich weltweit ausbreiten. Sie wird am Ende wie eine Erkältungskrankheit einmal über die ganze Welt hinweggegangen sein. Und wir müssen uns jetzt darauf einrichten, wie wir es schaffen, die Zeit bis zur Herstellung eines Impfstoffs zu überbrücken. Das ist die eine große Aufgabe, die liegt vor allem bei der Wissenschaft, aber auch bei der Pharmaindustrie und bei denjenigen, die das Geld dafür liefern müssen. Und die zweite große Aufgabe ist jetzt politisch dafür zu sorgen, dass wir die Ausbreitungsgeschwindigkeit verzögern, damit wir unser Gesundheitssystem insgesamt entlasten, damit nicht zu viele Menschen auf einmal in Krankenhäuser kommen und damit auch nicht das medizinische Personal, was ja auch krank werden wird davon, das nicht überlastet wird. Und dann können wir alle was tun. Sie haben das eben in Ihrem Beitrag sehr gut gesagt. Hände waschen, Ellenbeuge niesen. Wir alle müssen gemeinsam zusammenstehen, vor allem wir müssen jetzt auch nicht auf jede öffentliche Veranstaltung gehen. Wir müssen nicht überall an große Menschenansammlungen gehen. Wir alle sind gefordert, jetzt etwas zu tun. Aber Grund zur Panik oder Grund zu einer übermäßigen Unruhe besteht überhaupt nicht.
Und Grund zur Sorge?
Grund zur Sorge, wie bei der Grippe. Wissen Sie, die Grippe ist ja auch eine der Krankheiten, vor der wir Ärzte regelmäßig warnen, vor der wir Sorge haben, weil insbesondere vorgeschädigte, schwache, alte Menschen auch an der Grippe sterben können. Und die Bevölkerung hat sich total daran gewöhnt. Meine Prognose ist, in ein paar Jahren werden wir uns so an das Coronavirus gewöhnt haben und die Sterblichkeitsraten werden rapide runtergehen, je mehr sich von uns mit dem Virus oder Teil dieses Viruses auseinandergesetzt haben und eine Abwehr dagegen entwickeln. Zu einer Panik besteht überhaupt kein Grund.
Warum dann jetzt diese gesamten Maßnahmen? Warum lassen wir das Virus dann nicht einfach so über uns ergehen, wie wir eben zum Beispiel die Influenza-Grippe über uns ergehen lassen?
Wir kaufen uns im Moment Zeit durch diese Maßnahmen. Wir kaufen Zeit bis zur Herstellung des Impfstoffes, mit dem wir dann sehr viel mehr Menschen schützen können. Wir kaufen uns aber auch Zeit, um nicht zeitgleich mit der allgemeinen sowieso jetzt kommenden Grippe-Epidemiewelle eine Überlastung unseres Gesundheitssystems herbeizuführen. Und wir kaufen uns Zeit, indem wir auch dem Personal, dem medizinischen Personal sozusagen die Erkrankungswelle strecken, ein bisschen weiter nach hinten auch verlagern, damit man pro Zeiteinheit weniger Kranke zu behandeln hat. Nur ich sei noch mal gesagt, bei über 80% der Erkrankten verläuft diese Erkrankung vollkommen harmlos, ohne größere Symptome. Es gibt sogar Erkrankte, die haben gar nicht gemerkt, dass sie krank waren. Also kein Grund zur Panik, man kann es nicht oft genug sagen.
Was ja auf der einen Seite natürlich sehr gut ist, auf der anderen Seite tragen natürlich viele Leute das Virus in sich und stecken weitere Leute an. Wir wissen von 300 Teilnehmern einer Karnevalssitzung, nach denen jetzt gefahndet werden, weil sie möglicherweise Kontakt mit einem Infizierten gehabt haben.
Völlig richtig. Ja. Das sind aber 300 Besucher einer Karnevalsveranstaltung und nicht 300 gejagte Straftäter. Das muss man nun auch mal ganz klar auseinanderhalten. Ja. Die wissen ja gar nichts von dem, was ihnen da widerfahren sein
vollkommen
kann.
Vollkommen klar.
Die können theoretisch weiter anstecken. Und es ist richtig, diese zu finden, sie zu untersuchen. Aber nun bitte nicht wie in den solchen Zeiten der Pest, die vor die Stadtmauern verweisen, dass es Unsinn.
Ja, okay, verstehe ich. Nur meine Frage war, lässt sich da überhaupt aufhalten, was jetzt der Präsident des Robert-Koch-Instituts gesagt hat, dass es hier keine italienischen Verhältnisse geben wird am Ende, dass nicht am Ende doch Städte abgeriegelt werden müssen, weil im Prinzip so viele Leute infiziert sind und man das Geschehen gar nicht mehr unter Kontrolle haben kann.
In einer dicht besiedelten Region wie Nordrhein-Westfalen mit ihren massiven Verkehrsverbindungen zu Luft, im Wasser, mit Autos, mit was, ich weiß nicht was allem, ist das meines Erachtens auch geografisch schon unmöglich. Man sollte jetzt mehr die klassischen Wege der Seuchenbekämpfung gehen. In einzelnen Dörfern in der Po-Ebene können sie vielleicht eine Isolation durchführen. Aber jetzt so Großstädte wie Köln oder Erkelenz oder irgendwie sowas jetzt zu isolieren, halte ich für völlig unsinnig.
Der Präsident des Robert-Koch-Instituts spricht von 15% schweren Verläufen. Wie viele Infizierte kann denn da das deutsche Gesundheitssystem überhaupt stemmen?
Das deutsche Gesundheitssystem kann viele stemmen, wenn es über die Zeit verteilt wird. Bei den 15% müssen wir noch sehr vorsichtig sein. Das sind die 15% derjenigen, die mit größeren Symptomen schon mal auffällig werden, die also schon richtig krank sind. Von denen werden 15% schwer krank. Wie viele insgesamt die Erkrankung durchgemacht haben, ohne es zu bemerken oder es nur als Schnupfen identifiziert haben, wissen wir überhaupt nicht. Aber wir haben in Deutschland ausreichend Kapazitäten. Wir haben natürlich Probleme durch die Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen. Das will ich an der Stelle nicht verhehlen. Wir haben auch noch nicht die ausreichenden Pandemiepläne jetzt aktiviert. Aber ich bin sicher, heute, morgen, übermorgen werden die Landesgesundheitsminister die Pandemiepläne aktivieren. Und dann wird es ausreichende Kapazitäten geben. Dass es dennoch knirscht und kratzt, ist doch klar. Sie werden eine Pandemie wie diese nicht wie eine normale Situation, die jeden Tag auftritt, beherrschen. Aber ich bin sicher, dass das deutsche Gesundheitswesen das in den Griff kriegt.
Da schließen sich für mich direkt zwei Fragen an. Also erstmal, Sie würden jetzt schon von einer Pandemie sprechen und nicht einfach mehr einer Epidemie, weil weltweit überall Fälle.
Also die wissenschaftliche Definition der Pandemie ist nach meiner Kenntnis, wenn Epidemien auf mehreren Kontinenten auftreten. Die sachlich-fachliche Definition ist an das Votum des Expertenrats der WHO gebunden. Die haben das bisher noch nicht festgestellt. Das wird aber in meinen Augen nur noch eine Frage der Zeit sein.
Okay, und jetzt sprechen Sie von einem Pandemieplan, der in Kraft treten soll. Wie würde der denn aussehen?
Die Pandemiepläne der einzelnen Bundesländer sehen bestimmte Aktivierungsmaßnahmen von Krankenhäusern, von Gesundheitsämtern, von medizinischen Einrichtungen vor. Das ist eine ganz natürliche Vorsorge, die alle Bundesländer, die auch der Bund selber haben, die wir auch übrigens bei der Bundesärztekammer mitbegleitet haben. Auch wir haben Pandemiebeauftragte. Das soll man jetzt mal in Kraft setzen und dann soll man damit den Erkrankungsverlauf strecken. Das ist alles kein Hexenwerk. Das sind alles ganz normale Vorsorge, die ein gut geregelter Staat mit einer in diesem Fall wirklich funktionierenden Regierung, deswegen ärgert mich auch die Kritik, die nicht hilfreich ist, sondern wirklich nur in das klassische Muster des Parteienstreits zielt. Deswegen soll man das jetzt mal aktivieren, soll man machen und dann wird es auch meines Erachtens klappen.
Herr Montgomery, jetzt haben wir beim Deutschlandfunk einfach mal interessehalber in Köln in einer Arztpraxis angerufen und gefragt, wie die vorgehen. Und die sagen, die hatten schon die erste Kontaktperson tatsächlich da, inklusive Familie. Möglicherweise einer von den 300, soweit haben wir nicht nachgefragt, da von der Karnevalsveranstaltung.
Das werde ich Ihnen auch nicht sagen.
Nee, sie haben Abstriche genommen und die Familie sofort wieder nach Hause geschickt. Sie sagen, sie hatten vor der Sprechstunde beim Gesundheitsamt angerufen und explizit nach Verfahrensregeln gefragt für genau so einen Fall. Aber das konnte keine Auskunft geben und hat die Praxis ans Bürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalens verwiesen. Das war dann immer besetzt. Das klingt jetzt nicht nach koordinierten Plänen.
Da haben Sie völlig recht. Und auch der beste Pandemieplan scheitert an, sei es technischen Problemen, sei es auch an Unwissenheit Einzelner, sei es aber auch an Uninformiertheit. Aber seien wir jetzt daran erinnert, die Pandemiepläne sind noch nicht in Kraft. Und für die einzelne Blödheit in einem einzelnen Amt ist niemand verantwortlich. Das ist wirklich, aber das ist halt die gelebte Realität. Das wird auch nie auszuschließen sein. Aber es ist ja nicht der Regelfall.
Frank-Ulrich Montgomery, langjähriger Präsident der Bundesärztekammer zum Coronavirus in Deutschland. Herr Montgomery, ganz vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr May.